Ich lese einen Text aus Jesaja 9, 1 bis 6. Das Volk, das im Finstern lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es über denen, die ohne Hoffnung sind. Du, Herr, machst Israel wieder zu einem großen Volk und schenkst ihnen überströmende Freude. Sie sind fröhlich wie nach einer reichen Ernte. Sie jubeln wie nach einem Sieg, wenn die Beute verteilt wird. So wie du Israel damals aus der Gewalt der Midianiter errettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zersprichst die Peitsche, mit der sie zur Zwangsarbeit getrieben werden. Die Soldatenstiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen, und all die blutverschmierten Kampfgewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Wie sein Vorfahre David herrscht er über das Reich, festigt und stützt es. Denn er regiert bis in alle Ewigkeit mit Recht und Gerechtigkeit. Der Herr, der allmächtige Gott, sorgt dafür, er verfolgt beharrlich sein Ziel.
Ja, ich wünsche uns, dass uns die Botschaft der Weihnacht ganz tief in unserem Herzen erreicht. In dem Jesaja-Text, den wir eben gehört haben, geht es viel um Herrschaft, die von Gott ausgeht. Gott kommt hinein in unser Leben. Und es ergibt sich gleich die Frage daraus, inwiefern wir überhaupt damit rechnen. Ich will das gleich an der Beschreibung der Weihnachtsgeschichte nach Lukas veranschaulichen. Als die vielen Engel für die Hirten sichtbar wurden, heißt es, dass die Hirten sich sehr fürchteten. Sie werden völlig unvorbereitet mit der ganzen Herrlichkeit der himmlischen Welt konfrontiert. Sie, die von vielen Zeitgenossen als Unreine galten, werden hier dem ganzen Glanz gegenübergestellt, bei dem einem fast die Sinne schwinden. Aber wie ich mich kenne, halte ich mich für keineswegs würdiger, Gott zu begegnen. Und wenn Gott nicht unendlich barmherzig mit mir ist, dann ist mir das eigentlich alles viel zu heftig. Dann will ich lieber, dass Gott gar nicht so auftrumpft, weil ich ja nicht ganz genau weiß, wie ich dabei wegkomme. Was ist aber nun die Botschaft der Engel, die uns da ganz gelassen sein lässt? Da heißt es, und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Fürchte dich nicht, eine Aufforderung, die sich so wie ein roter Faden durch die Bibel zieht. Gott weiß, was mit uns los ist und wie es uns nicht gelingt, einander Sorgen und Angst wirklich zu nehmen. Für unsere Befürchtungen fallen uns 100 Gründe ein. Was ist die Begründung dafür, sich nicht zu fürchten? Den nächsten Teil dieser Engelsbotschaft möchte ich als Grundlage der Predigt in drei Punkten nehmen. Erstens, das Geheimnis der großen Freude. Ich verkündige euch große Freude, lassen die Engel von Gott ausrichten. Freude, die mehr als ein Gefühl ist. Natürlich ist Freude zunächst ein Gefühl, aber Gefühle, so erfahren wir ständig, haben die Tendenz, sich ständig zu verändern. Freude, die so schnell geht, wie sie gekommen ist, nimmt uns nicht die Furcht. Ich war 18 und sehr unglücklich, obwohl ich keine gesundheitlichen Probleme, keine finanziellen hatte und auch keine Misserfolge. Aber Sinnlosigkeitsgefühle plagten mich. Und in einem sehr atheistischen Umfeld bekam ich auf meine Frage nach dem Sinn des Lebens keine auch nur annähernd befriedigende Antwort. Ich kam mir also sehr verloren vor. Und Gott begegnete mir damals das erste Mal. Genauer, ich nahm das erste Mal wahr, dass er mich schon die ganze Zeit begleitet hatte. Und auf diesen ersten Schritten in meiner völlig neuen Wahrnehmung von Gott, dem Nächsten und mir selbst, begleitete mich ein Wort, das sinngemäß so lautet: Die große Freude ist unabhängig von äußeren Verhältnissen, denn sie hat ihre unversiegbare Quelle in Gott. Eine steile Aussage, denn zunächst heißt es doch, ich freue mich über. Und was liegt da näher, als an Erfahrungen und Lebensumständen anzuknüpfen? Doch was kommt dabei heraus, wenn ich ständig irgendwelche Highlights brauche, um mich freuen zu können? Eine sklavische Abhängigkeit davon, dass alles nach meinen Plänen läuft. Und ich bin dann ständig damit beschäftigt, meine Angst zu besänftigen, nicht irgendwie zu kurz zu kommen. Aber die beständige Freude, die Geborgenheit, die Sicherheit, die wir uns tief in unserem Herzen wünschen, die kommt dabei nicht heraus. Bei der Freude können wir von Vorbildern lernen, und eins von diesen ganz großen Vorbildern ist mir der Paulus, der angeschlossen war an diese unversiegbare Quelle. Da schreibt er zum Beispiel in Philipper 3, im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, freut euch mit der Freude, die vom Herrn kommt. Ich schreibe euch immer wieder dasselbe, aber mir ist das keine Last und euch macht es noch sicherer. Irgendwie passt an dieser Stelle die Aufforderung der Freude in den sonstigen Textzusammenhang gar nicht hinein. Wir meinen, es bedürfte besonderer Gründe, sich zu freuen, wie es für andere Gefühle auch besondere Gründe gibt. Was aber, wenn es diesen Grund stets gibt und wir bloß mit tausend und einer Sache abgelenkt sind, die Ewigkeit nicht erschüttern kann? Die äußeren Verhältnisse des Paulus waren größtenteils unerfreulich. Aber er ist nicht mundtot zu kriegen, gerade auch in dem Philipperbrief, in seiner Aufforderung zur Freude. Ganz egal, welchen Repressalien er gerade ausgesetzt war, die Freude ist angesagt. Ist das übertrieben, abgehoben, weltfremd? Keineswegs. Tolstoi hat einmal gesagt, Realist ist, wer Gott ernst nimmt, wer mit ihm rechnet. Und Weihnachten ist auf den ersten Blick ein Fest der Wunschlisten. Doch das Größte passiert, wenn wir das alles mal hinter uns lassen und davon absehen können, dass sich meine Erwartungen punktgenau erfüllen. Und das ist diese dann ist der Weg frei zu dieser unversiegbaren Quelle, die Gott selbst ist. Aber wir alle wissen, dass das umkämpft ist, das auch so wahrnehmen zu können. Ich hatte in dieser Woche eine Erfahrung, die ich als massiven Angriff auf meinen Dienst und meine Persönlichkeit empfand. Und der emotionale Ausweg lag darin, Gott zu sagen: Es ist deine Angelegenheit. Und als ich nicht einschlafen konnte, weil ich mich verletzt fühlte, hatte ich so ein paar Bibeltexte parat, sollte man für solche Fälle schon irgendwie parat haben, die ich mir dann immer wieder auch vorgesagt habe, wo es um Stille und Zurücktreten und so weiter geht. Ich kann nicht behaupten, dass die gleich mein Herz erreicht haben. Das hat schon einige Zeit gedauert. Aber das ist der Weg, und nach einiger Zeit und am nächsten Morgen war die Welt dann auch schon wieder rund, nachdem ich auch ein wenig geschlafen habe. Und ich konnte das dann auch klarstellen, ohne zum Gegenangriff übergehen zu müssen, und hatte auch den Eindruck, dass ich aus diesem Vorgang in dieser ganzen Sache auch gereinigt hervorging. Denn es geht immer um die größere Dimension. Gott hat mich in seiner Schule, und es gibt da ein Hauptfach, das nicht zu meinen Lieblingsfächern gehört, Demut, Loslassen, Zurücktreten, Vertrauen und so weiter. Ihr kennt solche Dinge. Und dann wird mir klar, dass auch wenn mir das nicht gefällt, das unerlässlich ist, weil es nicht Gottes Plan entspricht, dass ich davon abhängig bin, immer nur Erfolg und Anerkennung zu erfahren. Hier nur ein Beispiel dafür, dass der Schlüssel zur Freude immer auch in diesem Aufschauen liegt. Und das größte Geschenk ist, wenn wir ansatzweise das erleben, was die Hirten hier erleben. Sie sehen, wie nah ihnen Gott ist, wie sehr er sie im Blick hat, wie abwegig es ist, zu meinen, er hätte sie vergessen. Und deshalb ist mein größter Wunsch, nicht nur zu Weihnachten, ein wenig mehr mit den Augen Gottes zu sehen, mit erleuchteten Augen des Herzens, wie es Paulus einmal ausdrückt. Dann sehe ich auch meine Welt, auch meinen Nächsten mit mehr Wertschätzung, in der Gott mir immer voraus ist. Für die Freude gibt es keine ungünstige Zeit, sondern nur ungenutzte Gelegenheiten. Und auf diesem Fundament sind Freude und Leid nicht etwas, was völlig entgegengesetzt zueinander steht und sich gegenseitig völlig ausschließen würde. Ich bin ja sehr viel auch mit Erfahrung anderer Menschen konfrontiert, die leidvoll sind. Und oft geht es darum, das einfach so auszuhalten und stehen zu lassen. Aber ich merke dann, dass es immer wieder den Zeitpunkt gibt, wo ein Dennoch des Glaubens hier wirklich an der Tagesordnung ist. Und wo wir nicht dabei stehen bleiben müssen, sondern unsere Häupter erheben dürfen. Und dass dann durchaus das, was zu dem Leidvollen gar nicht zu passen scheint, zum Beispiel Humor, zum Beispiel Gelassenheit oder gar Ausgelassenheit, hier wirklich das sind, was dran ist, damit das Schwere nicht immer noch schwerer wird, dadurch, dass man es versucht, mit aller Schwere zu bewältigen. Mein zweiter Punkt, die Freude widerfährt uns, heißt es in der Botschaft des Engels. Es beruht nicht auf unserer Anstrengung. Das kommt uns entgegen, weil wir uns sehr bewusst sind, dass wir die Freude nicht produzieren können. Zumindest nicht die tiefe Freude, die nicht im Nu verfliegt, wenn der Witz raus ist. Die Freude, die wir uns zutiefst wünschen, ist viel mehr als ein Gefühl, weil sie eine von den Früchten des Geistes ist, die Paulus in Galater 5 erwähnt. Früchte produziert man nicht, ringt man sich nicht ab. Man lässt sie wachsen und nimmt sie in Empfang. Nachdem wir in diesem Jahr zumeist viel gearbeitet und uns noch mehr gesorgt haben, möchten wir ankommen. Das heißt Advent, Ankunft, ankommen in der Zufriedenheit, in dem Gefühl, ja, in der tiefen Überzeugung, dass es reicht, dass wir nicht unbedingt noch etwas erledigen müssen, woanders sein, ja, am besten jemand anderes sein. Eines der Texte, die ich immer wieder sehr gerne bewege, steht in Psalm 131, da heißt es, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter. Wenn wir so ein Bild sehen, ein Säugling auf den Armen der Mutter, still, gestillt, dann ist das für mich so ein Bild, das mich sehr anrührt, denn für das Kind fehlt jetzt nichts. Natürlich nicht für alle Zeiten, aber jetzt ganz und gar. Zu weit weg von unserer Wirklichkeit? Vielleicht. Und doch ist es das, was Gott für uns vorgesehen hat, wenn er uns als seine Kinder anspricht. Dass sich Kinder meist etwas mehr als Erwachsene auf Weihnachten freuen können, könnte vielleicht auch damit zu tun haben, dass es Kindern leichter fällt, sich etwas schenken zu lassen, ohne Wenn und Aber, ohne entsprechende Gegenleistung aufbringen zu müssen. Und zu dieser Kindschaft sind wir berufen. Die Ausgangssituation ist, dass wir sehr auf Kontrolle aus sind in einer unberechenbaren Welt. Deshalb kann es manchmal gemischte Gefühle verursachen, wenn uns etwas geschenkt wird. Und die Zufriedenheit als Grundbaustein für die Freude hat es nicht leicht. Zufriedenheit ist aus der Sicht der Leistungsgesellschaft eine individuelle Entgleisung. Die muss mit aller Macht bekämpft werden, weil sie Fortschritt und Steigerung der Kaufkraft blockiert. Und man tritt mit Werbung und Medien und mit Vergleichen mit Nachbarn und Kollegen der Zufriedenheit mit aller Macht entgegen. 2 Tage dürfen wir zufrieden sein, aber dann geht's weiter, dann werden die Geschäfte wieder voll und man muss etwas umtauschen, was nicht passt. So sehr ich das im Einzelfall nicht kritisieren möchte, so ist es doch ein Problem, wenn es nie so richtig passt. Wenn immer irgendwo Unzufriedenheit den emotionalen Haushalt bestimmt. Und dann ist das ein Gegenentwurf zur großen Freude, nämlich die große Tragödie. 2 Tage dürfen wir zufrieden sein. Ich übertreibe, aber vielleicht nur ein bisschen oder leider nur ein bisschen. Freude, die große Freude, gibt es nur als Geschenk. Sobald wir Bedingungen erfüllen müssen, ist uns die Freude vermasselt. Es meldet sich nämlich dann die Sorge zu Wort, ob wir die Bedingungen auch erfüllen. Und wenn wir sie heute erfüllen, wissen wir nicht, ob wir sie morgen noch erfüllen. Denn wir wissen ja, wie wir sind, dass wir längst nicht jeden Tag dazu aufgelegt sind, uns für etwas Großes würdig zu erweisen. Die Hirten riskieren etwas. Sie geben die Fürsorgepflicht für die Schafe auf. Aber sie haben die Engel gesehen. Da waren ja die Engel. Auch wenn der Vorhang zur himmlischen Welt nach einem vergleichsweise kurzen Auftritt wieder gefallen ist, die Hirten werden sich gesagt haben, sie sind immer noch da. Sie umstellen die Herde und schützen sie vor wilden Tieren viel besser, als wir es jemals können. Es gibt etwas zu riskieren, wenn wir die Sorgen loslassen. Was immer wir da in unserem Sorgenrucksack haben. Aber da gibt es die Engel. Eine riesige Armee, wie Roland in unserem Text übersetzt. Dass wir sie dennoch nicht sehen können, liegt auch daran, dass wir mit unseren Sorgen so beschäftigt sind. Gott hat seine Herrschaft nicht aus der Hand gegeben über meine Nächsten und über meine ganz persönlichen und hautnahen Nöte auch nicht. Weiter heißt es, als die Hirten das Angekündigte bestätigt finden, breiteten sie das Wort aus. Und das ist mein 3. Punkt. Das, was da gesagt wird, ist für alle da. Als sie das Wort ausbreiten, riskieren die Hirten wieder etwas. Sie genossen keine Immunität gegen verspottet werden. Zwar hatte Gott seinem Volk diese Sehnsucht nach dem Messias tief eingepflanzt. Und doch ist zu vermuten, dass sich die Hirten nicht erinnern konnten, dass es mal einer ihrer Zeitgenossen wirklich ins Gespräch gebracht hatte, als etwas, mit dem man hier und heute rechnete. Aber die Hörer der Botschaft lachten die Hirten nicht aus. Sie waren überrascht. Das ginge uns, wenn wir diese Botschaft zum ersten Mal hörten, auch nicht anders. Wir würden nicht sagen, ach, da wäre ich schon von selbst drauf gekommen, dass Gott in seiner Notkunft, dass Gott in einer Notunterkunft von einer Jungfrau entbunden wird, als ein unscheinbares Kind armer Leute. Das, die Windeln deuten es an, dass es durch nichts zu unterscheiden war von allen anderen Kindern, die an jedem Tag auf dieser Welt geboren werden. Kein Mensch kann sich sowas ausdenken, dass das der Herrscher und Retter der Welt ist. Aber auch die Überbringer der Botschaft sorgen für Verwunderung. Die Hirten waren wirklich die Letzten, die man als Überbringer einer geistlichen Botschaft erwartet hätte. Aber zu uns, wo sind wir da? Da schreibt Paulus im 2. Korintherbrief, dass wir Gehilfen eurer Freude sind. Ich habe mich, als ich diese Woche dieses Wort bewegt habe, ein Stückchen verliebt in diese Wendung. Gehilfen der Freude. Habt ihr etwas Besseres zu tun heute, nächste Woche, nächstes Jahr, als Gehilfen der Freude zu sein? Als euch selbst und andere zu erinnern, ich bin gar nicht so allein hilflos verloren, wie ich mich vielleicht manchmal fühle. Es gibt ein Heiland und das ist kein Exklusivangebot. Es ist allen Menschen widerfahren, ob sie es wissen oder nicht. Und Gott ruft dir heute zu, sei Gehilfe, Gehilfin der Freude, die wir nicht erfinden können, sondern die wir empfangen von Gott. Gehilfe der Freude. Wenn mir jemand nachher eine sinnvollere Tätigkeit nennen würde, dann wäre ich überrascht. Und dass dabei für uns selbst auch was abfällt, versteht sich von selbst. Gott spricht zu den Hirten, den Outcasts der damaligen Gesellschaft. Damit wir uns nicht zu unserem eigenen Nachteil herausreden könnten, ach, ich doch nicht. Das sollten mal die machen, die dafür prädestiniert sind. Es gibt keine Lebenssituation, die es unmöglich macht, Gehilfen der Freude zu sein. Und dabei kommt es nicht auf bestimmte Worte an. Und meist sind auch Worte gar nicht das Entscheidende, sondern Zeichen des Beistandes. Was verbreite ich, signalisiere ich den Menschen, mit denen ich in irgendeiner Weise verbunden bin, wie dankbar ich dafür bin. Und es geht hier nicht darum, irgendeine Pflicht zu erfüllen, sondern um vielmehr eine Verantwortung wahrzunehmen. Eine Pflicht, die kann man abhaken, weil sie irgendwie erledigt ist. Eine Verantwortung, die bleibt. Immer wieder ist diese große Freude nicht zu fassen. Und wir haben schon unsere Schwierigkeiten, wie wir sie mit all den Erfahrungen, die unser eigenes Leben und diese Welt betreffen, übereinkriegen. Welt ist verloren, ist ein Satz, der seine Aktualität nicht verloren hat. Aber auch dafür gibt uns der Text einen Hinweis, wie wir damit umgehen können. Maria hatte gerade ihr erstes Kind entbunden. Es wird wahrscheinlich im Raum einige Mütter geben, die mir bestätigen können, dass das ein emotionales Großereignis ist, das sich kaum durch irgendwelche anderen Ereignisse an emotionaler Dichte übertreffen lässt. Zumindest nicht dem, was auf dieser Erde stattfindet. Aber hier kommt für Maria noch etwas Erhebliches dazu, die kosmische Dimension. Auch wenn die Kulisse gar nicht dazu zu passen schien, es war etwas passiert, worauf die ganze bisherige Menschheitsgeschichte hingearbeitet hatte. Das war zu viel der Aufregung. Das passte in das Herz eines Mädchens im Teenageralter nicht hinein. all das, was da passiert und die vielen Fremden, die sich da die Klinke in die Hand gaben, falls sowas vorhanden war. Ich habe mal in einer englischen Übersetzung für diese Formulierung, sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen, das Wort puzzled gefunden. Da wurde beschrieben, dass Maria das, was sie erlebt und gehört hatte, wie ein Puzzleteil bewegt. Und ich male mir das jetzt mal so aus, es scheint zunächst nicht anzupassen an die bisherigen Erfahrungen, an das, womit man rechnete. Und unser Leben ist manchmal so ein riesiges Puzzlespiel mit sehr, sehr vielen Teilen und sehr wenig Anhaltspunkten. Und wir wissen oft nicht, wie wir das zusammenkriegen können. Das Wort Gottes und unsere Wirklichkeit. Aber es wird von Maria gesagt, und das finde ich so großartig, dass sie ihr Puzzleteil nicht wegwarf. Nicht verwarf als etwas völlig Unsinniges. Etwas, was in diese Wirklichkeit überhaupt nicht hineinpassen könnte. Sondern sie bewegte es. Und sie bewegte es so lange, bis es hineinpasste. Bis sie es anpassen konnte. Bis sie emotional hinterherkam. Wie bekommen wir nun etwas von der Weihnachtsfreude in die Zeit danach hinübergerettet? Ist das nicht die Frage dieses zweiten Weihnachtsfeiertages? Von Weihnachten bleibt nur noch ein Rest. Was machen wir aber mit dem Rest des Kirchenjahres, das gerade erst angefangen hat? Stellt euch mal vor, da wird ein Kind geboren und nach der Erstversorgung sagen alle Beteiligten, das war's. Nun wenden wir uns anderen Themen als dem Kind zu. Etwas Unsinnigeres kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Jetzt nun geht es gerade erst los. Die Hirten kehren zurück, heißt es, zu den Schafen, nehme ich mal an. Sie kehren zurück, aber sie kehren anders zurück, als sie gekommen sind. Mit Lob und Preis auf den Lippen und den Herzen. Weihnachten steht niemals für sich. Und nach Weihnachten bewegen wir uns auf Ostern zu. Die Hirten bekommen ja für einen Moment mit, welch galaktische Freude die Geburt Jesu auslöst. Aber eins ist doch klar, die himmlischen Beobachter, die von der Freude über die Liebe Gottes nie genug bekommen können, werden Jesus keinen Augenblick aus den Augen verlieren. Und wenn die Geburt schon große Freude auslöst, wie viel mehr gilt das dann für das Erlösungshandeln Gottes? Und deshalb ist es folgerichtig, heute das Abendmahl zu feiern, weil darauf alles hinausläuft und es keine wichtigere Frage gibt, als die, wie unser Leben ewigkeitstauglich wird. Und wir sind eingeladen, genau das zu empfangen. Amen.